Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon bis 11:30, Daniel Heinrich, guten Abend. Die Stichwahl um das türkische Präsidentenamt ist gelaufen. Der alte ist auch der neue. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat es wieder geschafft. Das hat der Chef der Wahlbehörde am Abend bestätigt. Erdogan selbst hat sich schon vor begeisterten Anhängern gezeigt.
Alle 85 Millionen Türken sind die Sieger dieser Wahlen,
sagt der türkische Präsident der Wahlsieger, Recep Tayyip Erdogan. Ich spreche gleich zu Beginn der Sendung mit unserer Korrespondentin in Ankara. Mit dem Politikwissenschaftler Jascha Aydin beleuchte ich im Anschluss die Hintergründe, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Außerdem in dieser Sendung. Russland hat in der vergangenen Nacht erneut einen schweren Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew geflogen und das kurz vor dem Gründungsjubiläum der Hauptstadt. Nach zähem Ringen gibt es im US-Schuldenstreit einen Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern und Unionsfraktion-Vize Jens Spahn will die Rente mit 63 abschaffen, und zwar sofort. Beginnen wollen wir allerdings mit einem Blick auf die Türkei. Rund 61 Millionen Menschen waren in der Türkei zur Abstimmung aufgerufen. Heute seit dem Abend wissen wir, der alte ist auch der neue Staatspräsident. Karin Senz ist unsere Korrespondentin in Ankara. Recep Tayyip Erdogan, Frau Senz, hat es also wieder geschafft. Welche Zahlen zum Wahlausgang liegen Ihnen denn aktuell vor?
Ja, ich gucke mir das gerade am Fernseher an. Erdogan spricht im Moment und ich kann die Zahlen auch mitverfolgen. Das vorläufige Ergebnis lautet gut 52% für Erdogan und knapp 48% für seinen Herausforderer Kılıçdaroğlu. Also wir haben, ja, man kann sagen, wieder einen Abstand von 4%. Das letzte Mal waren es ja knapp 5%.
Sie sagen, Präsident Erdogan spricht gerade. Was kriegen Sie denn mit? Wie hat er sich schon geäußert?
Also er hat ja am frühen Abend schon sich in Istanbul geäußert, ist inzwischen nach Ankara hierher gekommen und spricht jetzt vor dem Präsidentenpalast, wo ihn tausende Menschen, wir haben das vorhin beobachten können, als wir gegangen sind, die dahin gepilgert sind, besucht haben, wo sie auf ihn gewartet haben. Und er sagt vor allem eines, nämlich, dass das jetzt ein Jahrhundert für die Türkei werden wird, ein Jahrhundert, das die Türkei erleben wird im Namen der Türkei, dass die ganze Türkei gewonnen hat. Also er versucht tatsächlich jetzt eben auch, so sage ich mal, da in seiner Rede zumindest diese Gräben zuzuwerfen. Das war ja eigentlich immer ein Spruch, den Kılıçdaroğlu, sein Herausforderer, genutzt hat im Wahlkampf, dass er Präsident für alle 85 Millionen Türken werden möchte. Und dieser Worte bedient sich Erdogan eben jetzt auch. Und er sagt auch, dass sein Volk gewonnen hat bei dieser Wahl und die Demokratie.
Sie deuten es an, der Ton im Wahlkampf, wir rekapitulieren etwas, ist deutlich schärfer geworden in den letzten Tagen. Dazu hat auch der Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroğlu beigetragen. Hat der sich denn schon geäußert?
Der hatte sich schon vor Erdogan geäußert und er hat eben auch, ist auf diese Spaltung eingegangen. Er sagte, er möchte nicht spalten. Er hatte sich bedankt für die Menschen, bei denen, die den Kampf für Demokratie unterstützt haben. Er sprach aber auch von einem unfairen Wahlkampf, von einem unfairen Wahlverfahren und das man erlebt hat, unfairer als in den ganzen letzten Jahren. Erdogan habe sich aller Mittel des Staates bedient, aber der Marsch für Gerechtigkeit und Demokratie, der werde weitergehen.
Hat sich denn, wenn Sie die Spaltung des Landes andeuten, diese Gräben, das heute in Gewalt geäußert?
Nein, denn wir haben erlebt, dass tatsächlich beide Nachrichtenagenturen ein fast identisches Ergebnis am Ende hatten mit diesen 4% Unterschied. Das sah zwischenzeitlich nicht so aus. Da lag die Nachrichtenagentur, die eher regierungsnah war, deutlich mit Erdogan vorne. Die oppositionsnahe Nachrichtenagentur hatte Kılıçdaroğlu lange, wenn auch nur knapp, vorne gesehen. Dann hatten viele schon befürchtet, dass es eine unruhige Nacht geben könnte. Es gibt tatsächlich hier in Ankara eine unruhige Nacht, aber weil die Menschen feiern. Sie können sich das ähnlich vorstellen wie in Deutschland, wenn Deutschland Weltmeister oder Europameister im Fußball wird. Das können Sie sich heute auf den Straßen hier in Ankara vorstellen. Autokorsos, wehende Fahnen und Tausende, Zehntausende Menschen vor dem Präsidentenpalast.
Begeisterung also groß im Erdogan-Lager, bemerkenswert hoch die Wahlbeteiligung. Nach der ersten Wahlrunde vor 2 Wochen sind Stimmen laut geworden, die von Wahlbetrug gesprochen haben. Es gab Andeutungen, die sich nicht bewahrheitet haben wohl am Ende. Gab es solche Verlautbarungen heute auch?
Es gab auf jeden Fall Zwischenfälle oder zumindest wurden welche gemeldet, beispielsweise in Şanlıurfa im Südosten der Türkei. Dort sollen oppositionelle Wahlbeobachter geschlagen worden sein, ihre Handys zerstört worden sein, weil sie auf Ungereimtheiten aufmerksam machen wollten. Süleyman Soylu, Innenminister, hatte ja diese Woche eine regierungsnahe oppositionelle Wahlbeobachterorganisation kritisiert, eine nationale, und hat gesagt, die dürfen nicht in die Wahllokale, man müsse das verhindern. Und dem sind offenbar, zumindest nach ersten Berichten, nicht nur aus Şanlıurfa, sondern auch aus Ankara und Istanbul, Leute nachgekommen, die da sozusagen versucht haben, die abzuhalten, was aber nicht mit dem Gesetz der Türkei vereinbar ist. Das sagt ganz klar, dass Menschen eben die Wahlen auch im Wahlbüro beobachten dürfen, egal ob sie von der Opposition oder von der Regierung nahestehen.
Mit Eindrücken aus Ankara, unsere Korrespondentin zu dieser späten Stunde, Karin Sens. Mitgehört hat Jascha Aydin, Politikwissenschaftler an der Evangelischen Hochschule in Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Aydin, hat Sie das Ergebnis überrascht?
Das Ergebnis hat mich nicht überrascht. Erdogan hatte sich beim ersten Wahlgang eine sehr gute Ausgangslage erarbeitet. Er lag vorn. Und die Opposition war eine Zeit lang hoffnungslos, zum Teil auch resigniert, weil vor den Wahlen in fast allen Umfragen Kılıçdaroğlu vorne lag. Und als das Ergebnis kam, vor 2 Wochen, war die Opposition sehr enttäuscht. Es gab Resignation in ihnen rein. Aber dann konnten sich wieder aufstellen. Die Opposition konnte neue Hoffnung schöpfen. Und Kılıçdaroğlu hat sich wacker geschlagen. Aber Erdogan war der Favorit bei der Stichwahl. Unter anderem auch deswegen, weil die Volksallianz sich im Parlament eine Mehrheit gesichert hatte.
Herr Aydin, erklären Sie uns das. Recep Tayyip Erdogan ist seit 20 Jahren der starke Mann in der Türkei. Die Istanbuler Bürgermeisterzeit rechne ich da jetzt mal raus. Wie erklären Sie sich diesen konstant breiten Rückhalt, den der Mann in der Bevölkerung ja ganz offensichtlich genießt?
Zunächst einmal muss man sagen, dass in seiner Amtszeit, insbesondere in den ersten 10, 12 Jahren, die Türkei enorm wirtschaftlich enorm gewachsen ist. Das Pro-Kopf-BIP hat sich fast verdreifacht und Türkei wurde hatte sich zu, hat sich zu einem Schwergewicht auch in der Außenpolitik entwickelt. Und die Bevölkerung sieht das als Verdienst von Erdogan. Dass jetzt der Sozialdemokrat Kemal Derviş die Grundlage für diesen Wirtschaftserfolg geschaffen hat, das wissen nur die wenigsten. Und hinzu kommt auch die Identitätspolitik. In der Türkei sind nicht nur sozioökonomische Fragen beim Stimmverhalten bestimmend, sondern auch Identität. Menschen entscheiden nach Identität. Und die konservative Bevölkerung befindet sich in der Mehrheit. Also Erdogan hat im Rücken eine strukturelle Mehrheit. Er muss nicht Menschen aus anderen Lager, aus dem anderen Lager überzeugen. Während Kılıçdaroğlu und die Opposition es schwieriger hat, die Sozialdemokraten oder Linksliberalen sind in einer strukturell in einer Minderheitsposition und er muss, um Wahlen zu gewinnen, Menschen aus dem konservativen Lager überzeugen. Und das ist ihm nicht gelungen, weil das Lagerdenken war sehr stark, hat sich als resistenter erwiesen in der Türkei. Vorher gab es, vor den Wahlen gab es die Hoffnung, dass das Lagerdenken sich schwächen würde, weil in der Opposition säkulare Nationalisten und konservative Islamisten zusammengefunden hatten. Aber das hat sich nicht bewahrheitet und Erdogan hat sozusagen diesem Lagerdenken noch zusätzlich angefeuert, indem er die Opposition Kılıçdaroğlu gegen Kılıçdaroğlu polarisiert hat.
Also wenn ihn auch. Also Herr Aydin, wenn wir auf die, zum Beispiel auf die Einschränkung von Presse, auf den Menschenrechten, wenn wir darauf gucken, dass Oppositionelle in Haft sitzen, die Polarisierung, sagen Sie, die Spaltung ist so groß, dass man das im Erdogan-Lager, vereinfacht gesagt bei den Anhängerinnen und Anhängern, in Kauf nimmt, vielleicht sogar gutheißt, letzten Endes es keine Rolle für den Gang, keine Rolle spielt beim Gang zur Wahlurne.
Die Identitätsfrage war im Vordergrund. Erdogan, man muss auch sagen, er ist ein genialer Wahlkämpfer. Er ist ein Politiker aus dem Kalten Krieg. Er betreibt eine Freund-Feind-Unterscheidung. Er konstruiert also die Opposition als Feind, und so kann er die Massen hinter sich bringen. Und die Türkei steckt hier in eine Wirtschaftskrise. Aber die Wirtschaftskrise ist in den Hintergrund geraten. Es wurde nicht genug über die Wirtschaftskrise diskutiert in der Türkei, weil Erdogan das mit einer Gegenkampagne, mit einer Gegenpropaganda kompensiert hat, indem er auf Erfolge wie zum Beispiel TOG, das erste Elektroauto der Türkei, in den Vordergrund gestellt hat, oder Gasfunde im Schwarzen Meer oder die Eröffnung des ersten Atomnuklearkraftwerkes in der Türkei. Mit all diesen Propaganda hat er sozusagen die Wirtschaftskrise überlagert, und auch, wie Sie das auch gesagt haben, die Medien befinden sich in seiner Hand. Er kontrolliert die Medien. Und der Wahlkampf war auch sehr unfair. Also wenn man sich die Nachrichtenzeiten anschaut, 40 Stunden ungefähr für Erdogan, für die Opposition, für Kılıçdaroğlu nur 40 Minuten. Mhm. Das waren sehr ungerechte, es war ein sehr ungerechter Wahlkampf. Und Erdogan hat auch die Opposition in die Nähe der PKK gerückt, zum Beispiel Kılıçdaroğlu. Und damit hat er auch sozusagen einen Teil der Bevölkerung überzeugt, dass wenn Kılıçdaroğlu an die Macht kommen würde, dass er die PKK nicht gezielt bekämpfen würde.
Aber Herr Aydin, wenn Sie die schwache wirtschaftliche Lage schon ansprechen, die Lira ist vor wenigen Tagen auf ein Rekordtief gefallen. Die Lage ist ja sehr schwierig für viele Menschen in der Türkei. Liegt das dann nicht auch darum, dass die Opposition da in gewissen Teilen einfach versagt hat und nicht daraus Kapital schlagen konnte?
Die Opposition hat versucht, daraus Kapital zu schlagen.
Geklappt hat es ja nicht.
Genau, es hat nicht geklappt, weil Erdogan geschickt ein Gegennarrativ aufgebaut hat. Er hat sozusagen auf bisherige erfolgreiche Projekte hingewiesen immer wieder und hat neue Projekte versprochen. Er hat Wohlstand versprochen, und der hat dann einen Teil der Bevölkerung überzeugt. Unter anderem auch deswegen, weil der Oppositionsführer Kılıçdaroğlu, der hat keine Regierungserfahrung. Der hat nicht mal eine Kommune geleitet. Und die Opposition ist seit über 20 Jahren in der Opposition. Und damit hat auch Erdogan gepunktet. Also viele Menschen haben gesagt, ja, okay, wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise, aber nur Erdogan kann uns aus dieser Wirtschaftskrise wieder herausführen. Weil Erdogan ist ein Meister darin, Narrative aufzuziehen, also erfolgreiche Narrative aufzuziehen, und durch auch mit Hilfe der Medien, die er kontrolliert, kann er auch Menschen überzeugen.
Auch Bundeskanzler Olaf Scholz, Herr Aydin, hat am Abend schon gratuliert. Berlin braucht Ankara, allein wegen des Krieges in der Ukraine. Ist eine andere Außenpolitik nun zu erwarten?
Ich erwarte keine andere Außenpolitik. Die Türkei wird die aktuelle Außenpolitik fortsetzen, vielleicht mit einer anderen Rhetorik, mit einer milderen Rhetorik. Und ich erwarte auch keinen Durchbruch in den deutsch-türkischen Beziehungen, weil es gibt nur einen Punkt, wo es zu einer Einigung kommen wird, nämlich Flüchtlingsfrage. Da ist Erdogan bereit, auf Europa, auf Deutschland zuzugehen. Ich erwarte nicht, dass er das Flüchtlingsabkommen von 2016 in Frage stellt. Da wird er weitermachen. Das ist im Sinne Deutschlands, im Sinne der Europa, weil auch weder Europa noch Deutschland möchten das Abkommen neu verhandeln. Aber die Erwartung, eine weitere Erwartung in Deutschland und auch in Europa ist, dass die Türkei die Russland-Sanktionen mitträgt. Und da erwarte ich keinen Spielraum. Da sehe ich keinen Spielraum. Das kann die Türkei nicht. Türkei braucht Russland, braucht russisches Geld. Und die Türkei kann es sich nicht leisten, diese Sanktionen mitzutragen. Deswegen erwarte ich da keinen Durchbruch. Auch in den türkisch-amerikanischen Beziehungen erwarte ich keinen Durchbruch, weil die US-Amerikaner sind sehr eng gebunden an Griechenland. Sie sind hinter Griechenland und auch in dieser jetzigen, in der zukünftigen Amtsperiode wird Erdogan seinen Kurs in der EG-Frage auch im östlichen Mittelmeer beibehalten.
Yaşar Aydın von der Evangelischen Hochschule in Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch. Von der türkischen auf deutsche Innenpolitik. In Berlin hat Jens Spahn, seines Zeichens Union-Fraktionsvize, sich dafür ausgesprochen, die Rente mit 63 abzuschaffen. Und zwar sofort. Die Reaktionen waren scharf. Philipp Eckstein.
Die Rente mit 63 koste Wohlstand, belaste künftige Generationen und setze falsche Anreize, so die Kritik des CDU-Politikers Spahn. Wörtlich sagte er der Bild-Zeitung, sie sollte sofort abgeschafft und durch eine bessere Erwerbsminderungsrente ersetzt werden. 2 Millionen Fachkräfte, die früher in Rente gegangen seien, fehlten nun bitterlich. Bereits in den vergangenen Jahren hat Spahn mehrfach ein Aus für die Rente mit 63 gefordert. Widerspruch kommt unter anderem erneut von der SPD. Eine Abschaffung wäre ungerecht, sagte etwa Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig. Die SPD-Politikerin betonte, die Regelung gelte nur für diejenigen, die mit 63 bereits 45 Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Grünen-Politiker Bsirske warnte, viele Berufstätige könnten schlicht nicht bis 67 arbeiten. Linken-Chefin Wissler bezeichnete Spahns Forderung als Respektlosigkeit gegenüber der Lebensleistung hart arbeitender Menschen. Den Fachkräftemangel bekämpfe man nicht durch ein höheres Renteneintrittsalter, so die linken Politikerin.
Philipp Eckstein, wir blicken auf die Ukraine. Normalerweise hätte man heute in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gefeiert. Die beeindruckende Geschichte der Stadt vor mehr als 1500 Jahren ist sie gegründet worden. Normal ist in der Ukraine allerdings seit dem russischen Angriffskrieg kaum etwas. Anstelle von Festlichkeiten, einem entspannten Wochenende, erlebte die Stadt einen massiven russischen Drohnenangriff. Andrea Beer berichtet.
Für die Menschen in der Ukraine war es eine weitere unruhige Nacht. Denn Russland hat das Land erneut mit Drohnen angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe dauerten die Angriffe 5 Stunden lang und 54 im Iran gebaute Shahed-Drohnen attackierten das Land. So viele wie noch nie, wie es hieß. 52 der 54 Kampfdrohnen habe die ukrainische Luftabwehr abgeschossen, so Armeeangaben. Alleine 40 davon über dem Raum Kiew. Dort waren in der Nacht Sirenen, laute Explosionen und die ukrainische Luftabwehr zu hören. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko kam ein Mann durch herabfallende Trümmer ums Leben. Mindestens 3 Menschen wurden verletzt. Orte in der Ukraine werden täglich von russischen Drohnen und Raketen angegriffen und mit Artillerie beschossen. Der Zeitpunkt dieses massiven Angriffs wird dennoch nicht für Zufall gehalten. Heute begeht die Stadt Kiew offiziell den Tag ihrer Gründung vor 1541 Jahren. Normalerweise mit Straßenfesten, Ausstellungen, Konzerten und weiteren größeren Veranstaltungen. Aufgrund des geltenden Kriegsrechts fallen die Feiern zum Gründungstag jedoch deutlich kleiner aus. Der Leiter des Präsidentenbüros Andriy Yermak schrieb auf Telegram, das alte Kiew und die Geschichte der Ukraine sei für Russen seit langem ein Ärgernis. Der Kommandeur der Luftstreitkräfte Mikola Olischuk erklärte, von den russischen Geschenken zum Gründungstag von Kiew seien nur noch Reste übrig. Unterdessen meldete die Militärverwaltung des Gebietes Dnipropetrovsk, nach dem russischen Angriff am Freitag auf ein Krankenhaus sei die Zahl der Toten auf 4 gestiegen. Die 3 Menschen, die unter den Trümmern vermisst worden waren, seien tot gefunden worden.
Andrea Beer berichtete. Wir blicken nach Washington in die USA. Es war ein erbitterter Streit um die Schuldenobergrenze, den sich US-Demokraten und Republikaner in den vergangenen Tagen geliefert haben. Nun scheint klar, Präsident Joe Biden und der Republikaner Kevin McCarthy haben einen Durchbruch erzielt, einen Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt voraussichtlich abgewendet. Das Vorhaben muss noch vom Kongress abgesegnet werden. Anne Bartram zu den Hintergründen.
Es sind die Worte, auf die viele mit Spannung gewartet haben.
After weeks of negotiations, we have come to an agreement in principle.
Nach wochenlangen Verhandlungen haben wir uns grundsätzlich auf einen Deal geeinigt. sagt der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy. Und es war höchste Zeit, denn schon in 8 Tagen hätten die USA ihre Rechnungen wahrscheinlich nicht mehr bezahlen können. Diesen Zeitdruck hat McCarthy genutzt, um eine der wichtigsten Forderungen der Republikaner durchzusetzen.
It has historic reductions in spending, consequential reforms that will lift people out of poverty.
Die Regierung habe historischen Kürzungen bei den Staatsausgaben zugestimmt. Es werde konsequente Reformen geben, die Menschen aus Armut in Arbeit bringen würden. Es werde keine neuen Steuern geben. Die Details müssten aber noch geklärt werden. Für Präsident Joe Biden kein einfaches Zugeständnis, denn er will eigentlich mehr Geld ausgeben, zum Beispiel für den Klimaschutz. Und er braucht Erfolge, denn er will nächstes Jahr wiedergewählt werden. Trotzdem hat er sich in einem schriftlichen Statement erleichtert gezeigt.
Die Einigung ist ein Kompromiss, was bedeutet, dass nicht jeder bekommt, was er will. Das ist verantwortungsvolles Regieren. Es sind gute Nachrichten für das amerikanische Volk, weil so ein katastrophaler Zahlungsausfall verhindert wird, der zu einer wirtschaftlichen Rezession, dem Verlust von Renten und der Vernichtung von Millionen von Arbeitsplätzen hätte führen können.
Also alles gut? Noch nicht. Denn das Parlament muss dem Deal zustimmen. Am Mittwoch soll abgestimmt werden und je nachdem, wie die Details aussehen, könnte es für die beiden Verhandlungsführer noch Probleme geben. Bei den Republikanern könnten einige rechte Hardliner ausscheren, denen das Ganze nicht weit genug geht. Der republikanische Abgeordnete Tim Burchett hat bereits vor Bekanntwerden des Deals beim Sender CNN gesagt, er werde nicht zustimmen, die Schuldenobergrenze weiter anzuheben. Die USA müssten zurückkehren zu finanzieller Vernunft. Man könne nicht weiter so viel Geld ausgeben. Beide Parteien müssten sich daran halten. Und auch auf Seiten der Demokraten könnten sich aus dem progressiven Lager Kritiker gegen hohe Budgetkürzungen stellen. Der demokratische Abgeordnete Maxwell Frost vor der Einigung bei CNN. Das seien gerade schwierige Zeiten, weil das Thema Schulden benutzt werde, um eine politische Agenda voranzutreiben. Die Republikaner würden beides verknüpfen, weil sie nur so harte Ausgabenkürzungen durchbekämen. Die Parlamentsabstimmung könnte also noch zur Machtprobe für Biden und McCarthy werden.
Aus den USA, aus Washington, berichtete Anne Bartram. Zum Schluss der Sendung noch der Blick auf den Sport. Nein, nicht Fußball-Bundesliga, sondern Eishockey. Es war eine ganz beeindruckende Leistung, die das deutsche Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft hingelegt hat. In Finnland und Estland gegen die Eishockey-Übermacht Kanada heute schien sogar ganz kurz der WM-Titel greifbar. Am Ende hat es nicht ganz sollen sein. Burkhard Hupe berichtet.
40 Minuten lang war es ein Finale mindestens auf Augenhöhe. Aber dann legten die Kanadier einen Zahn zu und aus einem 2:2 nach 40 Minuten wurde ein 5:2 nach 60 Minuten. Kanada also erneut Weltmeister zum 28. Mal in der Geschichte dieser Weltmeisterschaft. Die Deutschen in ihrem ersten Finale mit einer sehr starken, sehr mutigen Vorstellung über 40 Minuten. Dann aber im Schlussabschnitt mit dem einen oder anderen Fehler zu viel und dann auch mit ein bisschen Pech vor dem gegnerischen Tor. Unter dem Strich geht der Erfolg für die Kanadier in Ordnung, wenngleich man sagen muss, Deutschland hatte die Möglichkeit, das Spiel auch in die eigene Richtung zu lenken, hat es nicht geschafft, in diesem ersten Endspiel in der Geschichte der Eishockey-Weltmeisterschaft für eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Kanada heißt der neue Eishockey-Weltmeister.
Tja, das DEB-Team verliert also das Finale gegen den Rekordsieger Kanada mit 2:5. Burkhard Hupe berichtete. Trotz Silbermedaille, trotz großer Leistung war die Enttäuschung am Abend im deutschen Team groß. Nico Sturm, NHL-Star von den San Jose Sharks.
Ich glaube, das Spiel war heute ein Spiel, das man hätte gewinnen können. Dass es ein Gegner war, der heute schlagbar war. Wir müssen lernen, in diesen ganz großen Spielen gegen die großen Nationen da in den entscheidenden Situationen abgezockter zu sein.
Der NHL-Star Nico Sturm. Ja, die Enttäuschung im deutschen Eishockey-Team heute Abend groß. Zum Ende dieser Ausgabe von Das war der Tag. Ein Hörtipp an dieser Stelle. Direkt im Anschluss hören Sie das Sportgespräch mit meinem Kollegen Maximilian Rieger. Thema dann das gestrige Drama um die Fußball-Bundesliga. Das Scheitern von Dortmund, der Sieg der Bayern. Mein Name ist Daniel Heinrich. Machen Sie es gut. Schöne Nacht.